Johannes Kapitel 9, ab Vers 1. Ich möchte euch aber heute Morgen erstmal was bekennen. Und zwar, ich bin wehleidig. Ich mag Schmerz nicht. Leiden ist für mich nicht attraktiv. Weiß nicht, wie es euch damit geht. Aber bei mir war es schon seit Kindheit so. Ich kann mich erinnern, die Besuche beim Kinderarzt waren für meine Mama immer furchtbar peinlich. Und eine Tortur, weil wir Jungs, wir haben schon geschrien wie am Spieß, wenn wir nur eine Nadel gesehen haben von Weiden. Und ich kann mich erinnern, dass wir dann manchmal rauskamen in das Wartezimmer und die armen Kinder, die dort gewartet haben. Ne? Ich erinnere mich, dass ich da so diese schreckerfüllten Gesichter gesehen habe. Was passiert denn da drinnen? Ist ja witzig, ne? Ironischerweise, seit ich mir das Bein gebrochen habe, so seit 10 Wochen ungefähr, muss ich mal jeden Tag diese Thrombosespritze in den Bauch reinhauen. Und das war schon was, als ich da im Krankenhaus lag nach der OP und dann kommt die Krankenschwester und legt diese Spritze auf den kleinen Tisch, den man da hat, und sagt so, jetzt machen Sie mal selbst. Die hätte mich genauso gut zum Harakiri auffordern können. Ich habe zu der Schwester gesagt, Schwester, ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen kann. Ich habe kein Problem, mich von anderen stechen zu lassen, und ich habe wahrscheinlich auch kein Problem, andere zu stechen, aber mich selbst. Weiß nicht, ob ich das hinkriege. Und die hat dann gesagt, ey, jetzt stellen Sie sich nicht so an. Und ich habe gesagt, ja, ihr seid lustig, ne? Steckt uns Männer in Nachthemden und zieht uns Strumpfhosen an und dann wundert ihr euch, dass wir Weicheier sind. Wir haben so ein bisschen den Schmäh am Laufen gehabt, immer da im Krankenhaus. Es ist okay, ich habe gelernt, es zu überwinden und es funktioniert auch so, aber ich mag keinen Schmerz. Ich mag kein Leid in irgendeiner Form, und vielleicht geht es euch auch so. Ich denke, das ist erstmal so unsere natürliche Tendenz. Aber wir Wehleidigen, wir haben ein Problem in dieser Welt. Weil diese Welt ist voll Schmerz und voll Leid, nicht nur physisch, sondern auch emotional und psychisch. Dass wir einen geliebten Menschen verlieren oder dass uns irgendjemand das Herz bricht oder dass uns irgendjemand Unrecht antut. Und für Atheisten ist das jetzt nicht so ein großes Problem. Ich meine, emotional schon, genauso wie für uns Christen, weil mögen Schmerzen natürlich auch nicht, aber nicht so sehr intellektuell. Für einen Atheisten ist es einfach so, wie es ist, und mein Gott, wenn du leidest, dann hast du halt Pech gehabt. Ist halt so. Ist ja egal, ne? Gibt keinen tieferen Grund, gibt keinen tieferen Sinn. Das ist eher das Problem, was die haben. Die kämpfen eher mit der Sinnlosigkeit des Daseins und der Wertlosigkeit ihres Lebens eigentlich. Aber was soll's? Ist halt so. Hey, die Evolution lebt doch davon, dass die Schwachen und die Kranken und die Behinderten aussterben, und viele Atheisten sind dann auch Sozialdarwinisten und befürworten Euthanasie oder Abtreibung von Leben, was jetzt nicht perfekt ist, was immer Perfektion bedeutet. Schaffen das halt einfach weg, die Leidenden und die Schwachen. Aber für uns Christen, die wir an einen allmächtigen, liebenden Gott glauben, wenn wir durch so eine schmerzhafte Zeit in unserem Leben gehen, dann haben wir oft diese Frage im Kopf, warum? Warum lässt Gott es zu? Warum? Warum ich? Warum lässt Gott das zu? Wie passt es zu seinem Charakter? Besonders fragen wir das auch, wenn Leute sehr tragische Schicksalsschläge erleiden oder vielleicht so eine Hiobsbotschaft nach der anderen bekommen in ihrem Leben. Ich denke an eine Frau, die Joni Erickson, wahrscheinlich kennen viele von euch, sie ist eine bekannte Sprecherin, die hatte mit 17 einen Sportunfall und ist seither gelähmt. Kann den Kopf bewegen, die Arme bewegen, die Hände nicht mehr so wirklich. Sitzt seit über 45 Jahren im Rollstuhl. Und dann die letzten Jahre ihres Lebens hat sie zusätzlich noch chronische Schmerzen dazu bekommen. Also wacht jeden Tag auf, hat einfach ständig Schmerzen. Und in den letzten Jahren hat sie auch mit Krebs gekämpft, mit Chemotherapie und allem, was dazugehört. Warum, Herr? Warum lässt du das zu, wenn du ein guter, ein allmächtiger Gott bist? Oder wir fragen das auch, wenn Kinder leiden, ganz besonders. Ich denke an meinen Neffen, meinen kleinen Neffen, jetzt ist er nicht mehr so klein. Aber der Daniel, als er ein Jahr alt war, haben seine Eltern und auch die Ärzte dann festgestellt, dass er Epilepsie hat. Und es zerstört sein Gehirn. Und sie haben noch keinen Weg gefunden, das irgendwie aufzuhalten. Nichts hilft wirklich. Warum? Und ich denke an einen Freund von mir, dessen Kind schwerstbehindert auf die Welt gekommen ist, sowohl physisch als auch geistlich. Warum, Herr? Oder vielleicht kennen manche von euch den Nick Vujicic. Diesen Mann, der ohne Arme und ohne Beine auf die Welt gekommen ist. Ist faszinierend. Ihr könnt euch auf YouTube sein Zeugnis anschauen. Ganz, ganz faszinierender Mensch. Aber warum? Stellt euch vor, die Eltern. Sein Vater ist Pastor, als er geboren wurde und die Ärzte drucksen so herum und sind so ernst und irgendwann kommt die Nachricht, ach, euer Kind ist nicht normal, da fehlt was, hat keine Arme, hat keine Beine und der Nick selber erzählt, dass er diese Frage hatte, warum und dass er als Kind sehr oft deprimiert war und er wurde gehänselt in der Schule und er hat sich Gedanken gemacht, ja, was für einen Wert hat mein Leben, was soll mein Leben? Und diese Gedanken, wenn ich irgendwann mal heirate, wenn ich überhaupt jemanden finde, der so jemanden wie mich heiraten möchte, ich werde nicht mal meinen Arm um meine Frau legen können oder ihre Hand halten können oder was, wenn ich mal Kinder habe, wie wird das sein, wenn es überhaupt so ist? Warum, Herr? Warum lässt du das zu? Dass ein Kind, ein unschuldiges Kind, sage ich mal, ohne Arme und ohne Beine geboren wird. Heute Morgen wollen wir uns die Bibelstelle anschauen, durch die sich der Nick zu Jesus bekehrt hat. In unserer heutigen Stelle werden wir nämlich einen Mann sehen, der von Geburt an blind war. Wieder ein unschuldiges Kind, wurde einfach so geboren, hatte nie gesehen in seinem Leben und hat ein hartes Leben gehabt, besonders in der damaligen Gesellschaft als Behinderter. Wahrscheinlich waren auch seine Eltern tief betroffen und schockiert, als sie das herausgefunden haben. Wir wollen uns heute diesen Mann ansehen und wir wollen uns heute diese Frage stellen, warum? Warum lässt Gott Leid zu in unserem Leben? Und zuerst werden wir die Antwort der Jünger sehen, war auch die Antwort der Gesellschaft damals. Dann als zweites wollen wir uns die Antwort von Jesus ansehen. Und dann als drittes wollen wir uns fragen, was ist unsere Berufung in der Welt voller Leid? Kontext von unserer Stelle heute. Jesus hatte im Kapitel 8 gerade verkündigt, dass er das Licht der Welt ist. Und da wisst ihr, Johannes baut sein Evangelium so auf, dass er diese Ich-Bin-Aussagen von Jesus immer illustriert durch ein besonders ausgewähltes Wunder, was er getan hat. Er ist das Licht der Welt und hier öffnet er einem Blinden die Augen, gibt ihm das Augenlicht wieder. Lasst uns lesen im Vers 1. Als er aber vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. In Vers 8 lesen wir, dass dieser Mann ein Bettler war. Blind von Geburt, hat von klein auf in absoluter Finsternis gelebt, hatte auch nicht wirklich eine Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Es gab damals nicht irgendwie Behindertenwerkstätten oder solche Dinge. Das Einzige, was er tun konnte, war zu betteln. Da zu sitzen und zu betteln. Könnt ihr euch vorstellen, wie demütigend das war für diesen Menschen. Und er war auch sozial ausgestoßen in der Gesellschaft damals. Wenn ein Mensch behindert war, war die Vorstellung, das ist deswegen, weil Gott ihn bestraft. Er muss irgendwas ganz Furchtbares verbrochen haben. Also dieser Mann war sozial isoliert, war auch religiös isoliert, konnte nicht in den Tempel gehen, konnte nicht in die Synagoge gehen, konnte nicht Gott anbeten, hatte wahrscheinlich Zweifel, ob Gott überhaupt irgendetwas mit ihm zu tun haben will, ob Gott ihn überhaupt liebt. Und seht hier, das Erste, was wir hier lesen, ist, Jesus sah ihn. Und wenn du in einer ähnlichen Situation bist oder wenn du leidest, darfst du das wissen. Jesus sieht dich. Du bist nicht allein. Du bist nicht von Gott verlassen. Jesus sieht dich und er kennt deinen Schmerz und deine Not. In Jesaja 53 lesen wir, er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Das ist unser Herr. Und er ist bei dir. Und er kann sich identifizieren mit dir. Er fühlt mit dir. Du liegst ihm am Herzen. Er sieht dich. Und du kannst zu ihm kommen mit deinem Leid. Als zweites sehen wir hier die Antwort der damaligen Gesellschaft in den Jüngern. Vers 2. Und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Also, Vorstellung damals war, alle Behinderung, alle Krankheit ist eine Folge von Sünde, ist eine Strafe von Gott. Also wer hat gesündigt? Wer ist schuld daran, dass der blind ist? Sind es seine Eltern? Oder er selbst? Weiß nicht, offensichtlich hatten manche die Vorstellung, dass man sündigen konnte, bevor man geboren wurde. Einige Rabbis haben offensichtlich gelehrt, dass man schon im Mutterleib sündigen kann. Im Hinduismus haben wir eigentlich ein ähnliches Konzept. Da wird auch gesagt, wenn du behindert geboren wirst, dann, oder in eine niedrige Kaste hineingeboren wirst, dann ist es deswegen, weil du gesündigt hast in irgendeinem vorherigen Leben. Das ist die Vorstellung, die die haben. Aber du bist selbst dran schuld, an deinem Leid. Es ist traurig, dass manche Christen auch so denken. Du hast Krebs, oh. Vielleicht ist das Sünde in deinem Leben. Oder vielleicht hast du einen Fluch geerbt von deinen Vorvätern. Ich weiß nicht, ob die Lehre noch so populär ist heutzutage, aber in charismatischen Kreisen war das eine Zeit lang sehr verbreitete Irrlehre. Oder Gott bestraft die Kinder für die Sünden der Eltern. Du hast da irgendwas geerbt. Das ist nicht biblisch. Lass uns das lieber gleich ausräumen. Hesekiel 18, Vers 20, da sagt der Herr ganz klar, ein Sohn soll nicht an der Schuld des Vaters mittragen und ein Vater soll nicht an der Schuld des Sohnes mittragen. Die Gerechtigkeit des Gerechten soll auf ihm sein und die Gottlosigkeit des Gottlosen soll auf ihm sein. Ich glaube, es ist geistlicher Missbrauch, wenn wir einem Menschen, der sowieso schon am Leiden ist und eine Last trägt, nochmal eins oben drauf geben und sagen, du bist selber dran schuld. Du musst gesündigt haben. Drei Freunde von Hiob, die zu ihm gekommen sind, haben diesen Fehler gemacht. Die hatten diese Ansicht, dass sie gesagt haben, hey, du leidest, du bist krank, du hast einen Schicksalsschlag erlebt und daraus folgt, du musst gesündigt haben. Also Hiob, bekenn doch Gott deine Sünde und es wird wieder okay werden. Und Gott hat sie zurechtgewiesen. Es ist eine Schlussfolgerung, die wir nie ziehen dürfen. Ist biblisch gesehen Leid die Folge von Sünde? In einem ganz allgemeinen Sinn können wir sagen, ja. Wir wissen, Gott hat die Welt gut geschaffen. Ohne Sünde, ohne Leid, ohne Krankheit, ohne Tod. Weil Gott eine Liebesbeziehung mit uns Menschen haben wollte und weil Liebe nur aus freiem Willen möglich ist oder aus Entscheidung, freier Entscheidung möglich ist, hat Gott uns eine Wahl gelassen, uns für ihn oder gegen ihn zu entscheiden und hat den ersten Menschen auch ein Objekt gegeben, wo sie ihre Entscheidung ausüben konnten. War ein Baum damals mit einer Frucht. Und die Menschen haben sich gegen Gott entschieden und daraus hat der Sündenfall resultiert. Und ihr könnt das selber nachlesen, dass dieser Sündenfall des Menschen die ganze Schöpfung mit beeinträchtigt hat. Werner Gitt schreibt darüber, über diesen Sündenfall und die Konsequenz. Als Gott die Sünde mit Tod bestrafte, hat er gleichzeitig einen Teil seiner alles erhaltenden Macht zurückgenommen. Römer 8, Vers 22 sagt, dass die ganze Schöpfung stöhnt. Alles ist wegen der Sünde dem Verfall unterworfen. Gott hat uns damit einen Vorgeschmack darauf gegeben, wie ein Leben ohne ihn aussieht. Es ist eine Welt voller Gewalt, Tod, Leid und Krankheit. Wenn Gott alle seine erhaltene Macht weggenommen hätte, könnte die Schöpfung nicht mehr bestehen. In Kolosser 1, Verse 16 bis 17 lesen wir, dass alle Dinge durch die Macht des Schöpfers, Jesus Christus, zusammengehalten werden. Er hält unsere Welt jedoch nicht perfekt zusammen, denn er lässt es zu, dass Dinge auseinanderbrechen, um uns auf diese Weise schmecken zu lassen, wie ein Leben ohne Gott aussieht. Gott erlaubt uns also, das auszuprobieren, was wir wollten, ohne ihn zu leben. Also weil die Menschen gegen Gott rebelliert haben, ist diese Welt voller Leid. Und deswegen gibt es Tsunamis und Erdbeben und Mangel und ist die Schöpfung aus dem Gleichgewicht. Und in diesem allgemeinen Sinn können wir sagen, ja, alles Leid ist die Folge von Sünde. Aber normalerweise, wenn wir diese Frage stellen oder wenn hier diese Frage gestellt wird, ist das Leid die Folge von Sünde? Da reden wir nicht so in diesem allgemeinen Sinn, sondern die zweite Frage ist, eigentlich ist alles Leid die Folge von persönlicher Sünde. Und ich denke, da können wir biblisch ganz klar sagen, nein. Manche Sünde, ja, aber das ist sicher nicht immer der Fall. Ja, manchmal leiden wir, weil wir schlicht und einfach rebellisch sind gegen Gott und gegen sein Wort und weil wir sündigen und uns dadurch selbst wehtun. Und dann ernten wir die bittere Frucht von unseren schlechten Entscheidungen. Also zum Beispiel, ich entscheide mich nicht zu vergeben, ich bin unversöhnlich und werde dadurch bitter und züchte ein schönes Magengeschwür. Das ist eine Folge von meine Unversöhnlichkeit eine Folge von meiner Sünde. Oder du praktizierst Sex außerhalb der Ehe und fängst eine Geschlechtskrankheit ein. Oder du bist lieblos und egoistisch und es zerstört deine Ehe und deine Frau hält es nicht mehr länger aus und sie flüchtet. 1. Korinther 11 lesen wir, dass manche krank waren, weil sie keinen Respekt hatten vor dem Abendmahl, vor dem, was Jesus für uns getan hat. Und sie werden gezüchtigt von Gott. Ihr könnt auch an Apostelgeschichte Kapitel 5 denken, an die Situation mit Ananias und Sapphira. Oder überhaupt die Geschichte Israels, da sehen wir ganz viele Beispiele, wo sie Leid über sich gebracht haben, wegen ihrer Sünde, weil sie rebelliert haben gegen Gott. Also ja, manchmal leiden wir wegen unserer eigenen Sünde, manchmal leiden andere wegen unserer Sünde oder wir leiden, weil andere gegen uns sündigen. Jeder kennt es. Jemand behandelt uns schlecht und das tut uns weh. Oder selbst Unschuldige. Denkt an Kinder, die mit AIDS geboren werden oder die heroinsüchtig sind, weil die Mutter heroinsüchtig war. Oder Kinder, die behindert geboren werden, weil die Mutter sich eine Geschlechtskrankheit eingefangen hat oder weil die Mutter geraucht hat oder gesoffen hat während der Schwangerschaft. Biblisches Beispiel, Jona. Er ist davongelaufen vor Gott und auf dem Schiff gelaufen, die andere Richtung gefahren und da kam ein Sturm und alle, die mit ihm auf dem Schiff waren, waren mit in dem Sturm wegen Jona, weil er gesündigt hat und die anderen müssen mitleiden. Also ja, es gibt das Leid, die Folge von Sünde ist. Aber ich würde sagen, wenn das der Fall ist, dann wissen wir das. Aber was nicht zulässig ist, ist den Umkehrschluss zu machen und zu sagen, weil manches Leid die Konsequenz von Sünde ist, dass ich sage, ich sehe dich leiden, deswegen musst du gesündigt haben. Das ist ein Schluss, den wir nicht ziehen dürfen. Das ist nicht richtig. Nicht alles Leid ist die Folge von persönlicher Sünde. Wir sehen das am Beispiel von Hiob, wie gesagt, dass es nicht der Fall war. Hiob hat gelitten, nicht weil er gesündigt hat, sondern sogar im Gegenteil, weil er so gerecht war. Und weil Gott ihm das irgendwie zugetraut hat, dass er fähig ist zu bezeugen, dass Gott es wert ist, angebetet zu werden, unabhängig von dem, was er uns gibt. Der Teufel hat gesagt, Hiob bete dich doch nur an, weil du ihn bestichst, weil du so gut zu ihm bist. Nimm das doch mal weg und du wirst sehen, dass er dir ins Angesicht flucht. Es gibt einen ganzen geistlichen Hintergrund von der Geschichte. Das sehen wir in den Kapiteln 1 und 2 in Hiob. Aber auch hier in Johannes 9 haben wir ein Beispiel für einen Menschen, der behindert war, der gelitten hat, nicht wegen Sünde. Also die Antwort der Gesellschaft zur Zeit Jesu, die Antwort, die die Jünger hier geben, war falsch. Diese Frage, wer hat denn gesündigt? Eltern oder er, dass er blind geboren wurde? Jesu Antwort sehen wir im Vers 3. Jesus antwortete, er stellt das Ganze klar und sagt, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern. Dieses Leid, diese Behinderung hat nichts mit persönlicher Sünde zu tun. Leben einfach in der gefallenen Welt. Die Dinge sind nicht so, wie sie sein sollten und wie sie ursprünglich waren. Aber Jesus hört da nicht auf. Jesus geht noch darüber hinaus weiter und sagt, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart würden. Und es ist ein bisschen ein seltsamer Satzbau hier. Manche Übersetzungen übersetzen das ein bisschen anders. G. Campbell Morgan hat im zweiten Teil hier den nächsten Satz zugeschrieben, hat gesagt, es wäre eigentlich besser, es so zu übersetzen, damit die Werke Gottes an ihm offenbart würden, müssen wir die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Aber wie auch immer, Jesus sagt, dass Gott sich an diesem Menschen offenbaren will. Jesus erteilt zuerst dieser Vorstellung, dass Leid immer die Folge von persönlicher Sünde ist, eine Absage, aber dann fügt er was ganz Wesentliches hinzu und sagt, Gott wird ein Werk tun an diesem Behinderten. Und er wird sich an ihm und durch diese Situation offenbaren und Gott wird verherrlicht werden dadurch. Jesus hat was Ähnliches gesagt in Johannes 11, Vers 4, als er über die Krankheit seines Freundes Lazarus erfahren hat. Da hat er gesagt, diese Krankheit ist nicht zum Tode, zumindest nur kurzfristig, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Mit anderen Worten, Jesus sagt, deine Behinderung, deine Krankheit, dein Leid ist nicht sinnlos, ist nicht wertlos. Und es ist riesig, das zu wissen. Gott in seiner Souveränität wird es benutzen. Das, was auf den ersten Blick schlecht aussieht und sich schlecht anfühlt, Gott wird es zum Guten wirken. Also Leid hat einen Zweck, Leid hat einen Wert. Und deswegen hat sich der Nick Vujicic bekehrt zu Jesus, als er diese Stelle gelesen hat. Weil er hat sich wertlos gefühlt, er hat sich nutzlos gefühlt als Mensch ohne Beine und ohne Arme. Als ein Kopf mit Rumpf. Und das hat ihm Vision gegeben, dass Gott etwas durch ihn tun will. Und dass er seine Behinderung gebrauchen wird und dass er sich verherrlichen wird dadurch. Und das hat er getan. Und der Nick konnte hunderttausenden Menschen Hoffnung bringen und Mut machen und sie auf Jesus hinweisen. Im Falle von diesem blindgeborenen Mann wurde Gott dadurch verherrlicht, dass Jesus ihn geheilt hat. Im Fall von Nick und von Joni und biblisches Beispiel, ich denke an den Paulus mit seinem Stachel im Fleisch, da hat Gott sich dadurch verherrlicht, dass sie nicht geheilt wurden, sondern dadurch, dass er sie mit Frieden und Freude und Hoffnung erfüllt hat, trotz dem Leid und in dem Leid und trotz der Behinderung. Und sie sind Zeugen seiner Gegenwart geworden. Und mich persönlich hat die Joni Erickson sehr beeindruckt und beeinflusst auf meinem eigenen Weg zu Jesus. War eine Frau, die mich absolut fasziniert hat. Jemand, der so ein schweres Los hat und trotzdem voll Freude und Frieden ist und eine Liebe ausstrahlt. Das war für mich was Übernatürliches. Da habe ich Jesus gesehen in dieser Frau. Aber so oder so bekommt Gott die Ehre. Ob er heilt und sich so verherrlicht oder ob er nicht heilt und sich in dem Leid verherrlicht. Gott bekommt die Ehre. Und das ist der Grund, warum wir hier sind. Das ist der Zweck unseres Lebens, Gott zu ehren, ihn zu verherrlichen. Sinn unseres Lebens ist nicht, möglichst einfach zu haben und dass uns gut geht. Viel höherer Zweck. Wir sind zur Ehre Gottes hier. Und Gott beantwortet uns ganz selten die Warum-Frage. Das hat auch der Hiob gestellt, warum, Herr? Und Gott hat es ihm nicht beantwortet. Aber was Gott uns beantwortet, ist die Wozu-Frage. Und ich würde sagen, das ist eigentlich die wichtigere Frage. Denn die Warum-Frage schaut zurück in die Vergangenheit, aber die Wozu-Frage, die schaut voraus in die Zukunft. Die gibt uns Hoffnung, die gibt uns Perspektive. Wozu? Wozu bist du geboren? Wozu bin ich eigentlich da? Wozu ist dieser Mann behindert? Wozu gehst du durch Leid? Wozu? Und Gottes Antwort, wie wir gesehen haben, ist, dass Leid einen Sinn, einen Zweck, einen Wert hat, selbst wenn wir das Warum nicht verstehen. Und am besten ist es illustriert im Leben von Jesus selbst, in seinem Leid am Kreuz. Hat es einen Wert gehabt, dass Jesus am Kreuz gelitten hat? Ja, absolut, ne? Wir alle zehren davon und leben davon. Es hat unendlichen Wert, was Jesus für uns getan hat. Also wozu? Was tut Leid in unserem Leben? Was ist der Zweck davon? Irgendjemand hat mal gesagt, ich glaube, C.S. Lewis war es, dass Leid oder Schmerz ein Lautsprecher ist, durch den Gott unsere Aufmerksamkeit bekommt in unserem Leben. Der Schmerz weist uns darauf hin, dass irgendwas nicht okay ist. Weist uns auf eine Krankheit hin, normalerweise. Leid lässt uns klarer sehen in dieser Welt, dass die Welt gefallen ist, dass wir Sünder sind, dass wir krank sind, dass wir einen Retter brauchen, dass wir Erlösung brauchen und wir sehnen uns nach Erlösung und zeigt uns auch, was wirklich wichtig ist in unserem Leben. Und so das erste, paar Punkte hier, was tut Leid in unserem Leben, warum, wozu lässt Gott Leid zu in unserem Leben? Das erste ist, Leid treibt uns zu Jesus. Wir sehen das an dem blind geborenen Mann hier in unserer Stelle. Wir sehen es im Leben von dem Nick Vujicic, von der Joni Erickson, von der Christine Kappiger, wer die noch kennt, eine Frau, die hier in der Gemeinde war, die seit ihrer Jugend an mit Krebs gekämpft hat, mehrfach und letztendlich auch gestorben ist daran. Aber sie hat erst dadurch zu Jesus gefunden. Und die Joni sagt es in ihrem Leben. Sie sagt, lieber im Rollstuhl mit Jesus als ohne Rollstuhl und ohne Jesus in dieser Welt. Nick Vujicic hat gesagt, meine größte Freude ist es, Jesus Christus in meinem Leben zu haben und seinen Plan für mein Leben zu erfüllen. Also es bringt uns zu Jesus. Ein zweites, wozu Leid? Leid bringt uns Jesus nahe. Zumindest wenn wir es zulassen. Wenn wir zulassen, dass unser Leid uns zu Jesus treibt und nicht, dass es uns von ihm wegtreibt. Denn beides kann geschehen. Beides ist möglich. Wir können das beobachten, beides im Leben von Menschen. Und es hängt von unseren Entscheidungen ab und unserer Einstellung. Irgendjemand hat mal gesagt, leidenschaftlich werden wir nur durch Leiden. Paulus schreibt im Philipperbrief 3, Vers 10, ich möchte ihn, geht um Jesus, ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. In seiner Leidenserfahrung hat er eine ganz besondere Jesus-Erfahrung gemacht. Die Joni schreibt, das Beste, was Leid für einen Gläubigen bewirken kann, ist seine Aufnahmefähigkeit für Gott zu vergrößern. Je größer unsere Not und je größer unsere Aufnahmefähigkeit, desto größer wird unsere Erfahrung mit unserem Retter sein. Sie bezeugt das in ihrem Leben. Die Kapazität unserer Seele wird erweitert durch Leid, erweitert für Freude, für Anbetung im Himmel. Und wie gesagt, sie geht so weit, dass sie sagt, ich bin dankbar für diesen Rollstuhl. Er hat so viel Gutes bewirkt in meinem Leben. Mich so viel näher zu Jesus gebracht. Drittens, Leiden lehrt uns, auf Jesus zu vertrauen, statt auf uns selbst. Und von ihm abhängig zu sein, statt selbstgenügsam zu sein. Denn wenn Gott uns in solche Situationen bringt, dann bleibt uns eigentlich gar nichts anderes mehr übrig, als zu ihm zu laufen, zu ihm auszuschreien. Ich meine, was machst du ohne Hände und ohne Beine? Wo rennst du hin? Was machst du, wenn du gelähmt im Rollstuhl sitzt mit Schmerzen? Paulus schreibt im 2. Korinther 12, Vers 10, ich habe Wohlgefallen, ich freue mich an meinen Schwachheiten, an meinen Nöten, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Weil er gelernt hat, wenn er an das Ende von sich selbst kommt und er Gott vertraut, statt auf sich selbst, dass Gott so viel mehr tun kann in seinem Leben, als er je aus eigener Kraft zustande bringen könnte. und erfahrt die Kraft Gottes in seiner Schwachheit. Juni schreibt, wir können unsere Leiden annehmen, weil wir wissen, dass Gottes Macht am besten in unserer Schwachheit zum Tragen kommt. Je mehr ich mich an ihn anlehne, desto mehr erfahre ich, wie stark er ist. Und dann sagt sie was sehr Bemerkenswertes. Vielleicht sind die wirklich behinderten Menschen die, die Gott nicht so sehr brauchen. Viertens, Leid gibt uns eine Sehnsucht nach dem Himmel. Gibt uns die richtige ewige Perspektive. Sehnsucht nach dem Himmel, wo kein Leid sein wird, wo keine Träne sein wird, wird Jesus abwischen, kein Tod sein wird. Wie gesagt, Leid ist dieser Verstärker. Leid hilft uns klar zu sehen, ewige Ausrichtung zu haben. Paulus hat viel gelitten, aber Paulus hat auch gesagt, ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein, denn das ist weit besser. John Piper hat geschrieben, dies ist Gottes universelle Absicht für alles Leid von Christen. Mehr Zufriedenheit in Gott und weniger Zufriedenheit in der Welt. Fünftens, Leid korrigiert uns und reinigt uns. Hebräer 12 spricht Gott davon, dass er wie ein Vater ist, der seine Kinder züchtigt, die er lieb hat. 1. Petrus 4 lesen wir, wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Also es hat einen reinigenden Effekt auf unser Leben. Sechstens, Leid formt uns. Biblisches Bild, Gott ist der Töpfer, wir sind der Ton, den er knetet und drückt und es tut manchmal weh, aber er will uns formen, er will uns Jesus ähnlich machen. Und ich denke, das können wir auch bezeugen, dass gerade in schwierigen Zeiten in unserem Leben, dass es oft Zeiten waren, wo wir geistig gewachsen sind und wo wir geformt wurden von Gott. Ich kann das bezeugen, dass in diesen Zeiten, wo ich gebrochenes Herz hatte, in all diesen Beziehungskrisen, die ich durchgemacht habe, dass dort Gott was getan hat in meinem Herzen und es gebrochen hat und es weicher gemacht hat und dass er geformt hat, dass es nicht umsonst war, dass er Gutes hervorgebracht hat dadurch. Richard Wurmbrand ist auch jemand, der mich beeindruckt hat auf meinem Weg zu meiner Bekehrung. Richard Wurmbrand war ein Pfarrer in Rumänien, der 16 Jahre lang im Gefängnis war unter Ceausescu und gefoltert wurde für Christus. Und er sagt, ich habe keine Ahnung, warum ich so viel leiden muss. Was ich aber weiß, ist, dass Gott entschlossen ist, aus dir und mir ein Meisterstück zu machen. Und das lernen wir im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 9. Und so Gott formt uns durch Leid. Siebtens, Gott rüstet uns zu zum Dienst. 2. Korinther 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und der Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Beste Seelsorge ist der, der sagen kann, na, ich weiß, wie es dir geht. Ich kenne so Sachen in Erfahrung, ich habe das auch durchgemacht. Aber weißt du was, Gott hat mich getragen und Gott wird auch dich tragen und Gott ist bei dir und Gott liebt dich und so weiter und so fort. Unser Potenzial zu dienen, unser Potenzial von Gott gebraucht zu werden, wird vergrößert, wenn wir leiden. Tozer hat gesagt, Gott kann einen Menschen nicht mächtig gebrauchen, den er nicht tief verwundet hat. Das sehen wir in vielen Biografien, wenn ihr Biografien lest von großen Männern und Frauen Gottes. Juni sagt, wenn Gott unsere Schwierigkeiten vermehrt, tut er das deswegen, um uns sensibel für Menschen zu machen, mit denen wir uns sonst nie identifizieren könnten. Und das ist auch, was in ihrem Leben ihr Motto ist: wenn es dir schlecht geht, dann such dir jemanden, dem es noch schlechter geht, und versuch dem zu dienen. Und sie sammelt zum Beispiel Rollstühle für Behinderte in der dritten Welt und hat viele andere Projekte am Kochen. Weil sie Barmherzigkeit haben kann mit Menschen, die leiden. Und sie trösten kann durch das, was sie selbst durchmacht. Achter Punkt ist, unser Leiden macht uns zu Zeugen. Jemand hat geschrieben, die Schönheit der Evangeliumsbotschaft ist nicht, dass wir nicht leiden müssen, sondern dass ganz egal, wie groß und intensiv unser Leiden ist, Gott immer an unserer Seite ist und dass er uns stärken wird, damit wir bestehen können und nicht versagen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass das effektivste Zeugnis für die Verlorenen das Leben eines leidenden Christen ist, das überfließt mit Freude, Frieden und Liebe statt Bitterkeit und Selbstmitleid. Und Nick und Joni sind das beste Beispiel dafür. Das ist ein wahnsinniges Zeugnis. Letzter Punkt. Leiden wird es wert sein in der Ewigkeit. Wenn wir im Himmel sind bei Jesus, glaube ich, wenn wir zurückschauen, werden wir froh sein, dass wir die Dinge durchgemacht haben, die wir durchmachen. Gott verschwendet kein Leid. Römer 8, Vers 28, ein Vers, der mir so wertvoll ist. Gott wird denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Nicht manche Dinge, nicht die meisten Dinge, sondern alle Dinge wird er zum Guten verwenden in unserem Leben. Es gibt uns Hoffnung. Johnny schreibt, nimm deine Umstände als Geschenk aus seiner Hand an. Wage es, ihm dafür zu danken. Wow, das ist auch ein Konzept für uns Wehleidigen. Ha? Aber auch ein biblisches Konzept. In der Bibel steht, sagt Dank für alles, alle Zeit. Jemand anderer hat geschrieben, Gott liebt die Seinen so sehr, dass er nie ein Leid oder einen Schmerz verschwenden wird. Aber dann weiter, aber leider können wir das tun. Wir können Zeiten des Leids verschwenden in unserem Leben. Durch unsere Einstellung. Wenn wir nur jammern, an uns beschweren und Gott anklagen und ihm nicht vertrauen, dann können wir die Lektion versäumen, die wir lernen sollen. Dann können wir die Gelegenheit versäumen, Licht zu sein für andere und zu wachsen. Wir können die Gelegenheit versäumen, Gemeinschaft mit ihm zu haben, in unseren Leiden. 2. Korinther 4, Vers 17. Da schreibt Paulus, das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Also ewige Perspektive, das Leben ist kurz. Wir werden sehr bald in der Ewigkeit sein und es wird es wert sein. Denn es hat Herrlichkeit produziert in unserem Leben. Und es hat Gott Ehre gebracht. Also hier nur so ein paar biblische Antworten, die mir eingefallen sind auf diese Frage, wozu? Wozu lässt Gott Leid zu in unserem Leben? Und ein paar Beispiele von Menschen, die das wirklich bewiesen haben durch ihre eigene Erfahrung. Und ich habe heute viel zitiert, weil ich glaube, es gibt Menschen, die viel kompetenter sind als ich. Ich bin wehleidiger ich und die viel weiter sind in der Schule des Leidens als ich. Für mich sind das moderne Glaubenshelden, Menschen wie der Nick und Menschen wie die Joni. Zum Abschluss nochmal Zitat von der Joni. Sie schreibt, Gott gebraucht Leid, um Sünde aus unserem Leben auszufegen, unsere Hingabe an ihn zu stärken, uns zu zwingen, von Gnade abhängig zu sein, uns zusammenzubinden mit anderen Gläubigen. Ich denke, gemeinsam mitzuleiden mit einem behinderten Kind, kann eine Ehe zusammenschweißen zum Beispiel. Unterscheidungsfähigkeit zu produzieren, Sensibilität zu fördern, unseren Sinn zu disziplinieren, unsere Zeit weise zu nutzen, unsere Hoffnung zu erweitern, uns zu Buße von Sünde zu führen, uns zu lehren, Dank zu sagen in Zeiten der Trauer, unseren Glauben und Charakter zu stärken. Das hat sie alles erlebt, was Gott es in ihrem Leben getan hat, durch ihr Leid. Also, was heißt das für uns? Was machen wir damit? Ich denke, erstens mal, lasst uns Leid erwarten in unserem Leben. Wir leben in einer gefallenen Welt. Lasst uns realistisch sein. Und zweitens, lasst uns Leid nicht verachten. Es kann viel Gutes in unserem Leben bewirken, zumindest wenn wir mit der richtigen Einstellung da dran gehen. Und lasst uns auch im Hinterkopf behalten, dass Gott souverän ist und dass nichts in unserem Leben passiert, was er nicht zugelassen hat. Und dass er sagt, ich werde es zum Guten verwenden. Er meint es gut mit dir, er liebt dich. Vertrau auf Jesus. Er ist bei dir, er liebt dich. Und im Blick auf ihn gewinnt unser Leiden eigentlich erst Wert und Sinn. Tim Keller hat gesagt, Gott erlaubt das Böse und das Leid nicht, weil er uns nicht liebt oder weil er irgendwie abgehoben oder entfernt ist von uns. Gott nimmt unser Leid so ernst, dass er es auf sich genommen hat, am Kreuz. Das ist die Perspektive. Schau auf Jesus am Kreuz. Und mein Leid, was immer ich durchmache in dieser Welt, ist nichts im Vergleich zu dem, was er durchgemacht hat für mich, um mich zu erlösen. Er hat mich errettet und er macht mich neu. Und er wird uns eines Tages erlösen von allem Leid. Und bis dahin gebraucht es zum Guten. 1. Petrus 4, Vers 19. Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, im Gutes tun. Gutes tun, das ist unser letzter Punkt. Dritter Punkt heute. Im Vers 4 sagt Jesus, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Also auf gut Deutsch, er verwendet dieses Bild von Tag und Nacht, um zu sagen, wir müssen die Gelegenheit nutzen, Gottes Werke zu tun, Gutes zu tun, solange wir Gelegenheit dazu haben. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Jetzt ist Jesus zum Vater gegangen, hat seinen Geist ausgegossen, aber wir sind in der Welt. Und wir sind sein Leib. Wir sind seine Hände, seine Füße, seine Beine, seine Münder. Und er ist in uns, in dieser Welt und will durch uns in der Welt wirken. In Matthäus 5 hat Jesus gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Und er hat gesagt, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Wieder, dass es Gott Ehre bringt. Darum geht es in unserem Leben. Wir sind das Licht der Welt. Jesus hat diesen Mann gesehen. Sehen wir ihn? Wo immer er sitzt in unserem Leben? Vielleicht der Penner, der auf der Straße sitzt? Oder das behinderte Kind. Oder vielleicht ist es die Mutter des behinderten Kindes. Kennst du jemanden, der leidet? Siehst du ihn? Jesus hat den Mann gesehen. Und unser Auftrag ist es, Leid zu mindern in dieser Welt. Den Hungernden zu speisen. Kranken zu heilen und zu stärken, soweit es in unserer Macht liegt. Trauernde zu trösten. Verzagte zu ermutigen, für sie zu beten. Noch ein Zitat. Jedes Leiden ist eine Anforderung an die Liebe. Es ist dazu da, um überwunden zu werden. Lass uns die Gelegenheit nutzen, solange es Tag ist für uns, solange wir noch hier sind, solange wir noch Gelegenheit haben, Licht zu sein für Jesus, zur Ehre Gottes und Gutes zu tun. Lass uns beten, dass Gott uns konkrete Menschen zeigt, denen wir diese Woche dienen können. Denen wir diese Woche helfen können. Jesus, ich möchte Danke sagen, dass du das Licht der Welt bist. Und ich möchte Danke sagen, dass du uns Sinn und Hoffnung und Wert in unserem Leben gibst und dass auch gerade die schwierigen Dinge in unserem Leben nicht umsonst sind und verloren sind und weiß nicht, nur irgendwie zynisches Schicksal sind, sondern dass du in diesen Dingen, in diesem Leid einen Plan hast und was Gutes vorhast, dass du dich verherrlichen willst dadurch und uns reifen lassen willst. Und so bitte ich, Herr, dass du uns Gnade schenkst für das Leid in unserem Leben. Und ich bitte besonders für die, die wirklich schwere Dinge durchmachen. Ich bitte, ich ziehe sie zu dir. Ich bitte, dass ihr Leiden sie zu dir treibt und sie nicht von dir wegtreibt. Weil dann wäre es wirklich verschwendet und verloren. Und Jesus, ich bete, dass du uns nahe bei dir hältst. Und ich bitte dich auch, dass du uns unsere Augen öffnest, dass wir Menschen sehen, dass wir Leid sehen und dass es unser Herz bewegt, dass wir barmherzig sind, wie du barmherzig bist und Herr, dass es uns dazu leitet, etwas zu tun, dass unser Glaube praktisch wird und das alles zu deiner Ehre und zu deiner Herrlichkeit. Segne uns diese Woche, Herr. Gebrauche uns. Lass uns sensibel sein für das Reden deines Geistes. Lass uns deine Hände und deine Beine und deine Münder sein. Füll uns mit deinem Heiligen Geist, dass wir deine Zeugen sein können. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus deiner Kraft und aus deiner Motivation. Halt uns nah bei dir. Darum bitte ich dich. In Jesu Namen. Amen.